liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. In einer Sendereihe über berühmte Persönlichkeiten und Gelehrte des Judentums hören Sie heute die Sendung Rashi, ein Rabbi unter Christen. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Pater Johannes Kornides, Priester der Gemeinschaft der Seligpreisungen und Pfarrmoderator von Maria Langeck im Niederösterreich. Was sagt Rashi dazu? Eine typische Frage von Eltern, Lehrern und Kindern, wenn es um einen schwierigen Bibelvers geht. Obwohl Rashi im sogenannten finsteren Mittelalter lebte, erleuchtet seine Weisheit bis heute jede Generation, die sich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigt. Jedes Kind lernt Bibel mit Rashi. So intensiv, dass es bisweilen den Bibeltext nicht mehr vom Kommentar des Lehrers unterscheiden kann. Das erste gedruckte Buch in hebräischer Sprache, in Reggio in Italien 1475 erschienen, war der Kommentar Rashis zu den fünf Büchern Mose. Das Akronym Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, wurde auch gedeutet als Rabban Shel Israel, Lehrer Israels. Geboren wurde er im Jahr 1040 in der französischen Kleinstadt Troyes in der Champagne. Über seinen Vater Rabbi Yitzchak stammt er von berühmten Gelehrten, die sich bis auf König David zurückführen. So kann man mit etwas Großzügigkeit sagen, dass Rashi ein entfernter Verwandter Jesu ist. Mit 18 Jahren geht er nach Worms. Dort im Rheinland gibt es blühende Talmud-Schulen, vor allem aus dem Schülerkreis des berühmten Rabbi Gershom Meor HaGeula, dem Licht oder der Leuchte der Diaspora. Dort lernend heiratet Rashi sehr jung und hat zwei Töchter. Einige Jahre lang lebt die Familie in bitterer Armut, denn das Studium ist in diesen Kreisen wichtiger als das Geldverdienen. Mit 25 Jahren kehrt Rashi dann nach Troyes zurück und eröffnet sein eigenes Studienhaus, welches bald Schüler aus nah und fern, vor allem aus Frankreich und Deutschland, anzieht. Auch als Dezisionist ist Rashi tätig, das heißt, er entscheidet halachische Fragen, wie man nach der jüdischen Tradition sein Leben zu gestalten hat. Doch mit diesen Tätigkeiten macht er, wie man sagt, keinen Spaten, um damit zu graben. Das heißt, er zieht nicht seinen Lebensunterhalt daraus, denn dies galt als unehrenhaft, sondern er arbeitet als Winzer. Seine beiden Töchter, Miriam und Jochebed, heiraten Schüler Rashis und deren Söhne, Enkel Rashis, werden ebenfalls berühmte Gelehrte, welche die Lehre ihres Großvaters weitertragen. Wir hören nun einen Musikbeitrag, ebenfalls von einem Rabbi Shlomo, Rabbi Shlomo Karlebach. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in Berlin geboren und in Baden bei Wien aufgewachsen, wurde er in den Vereinigten Staaten von Amerika berühmt und seit den 60er Jahren als The Singing Rabbi bekannt. Er singt einen Vers aus dem Psalm 91. Orech Yamim, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Um Rashis Werk und seinen immensen Einfluss recht zu würdigen, müssen wir die Zeitumstände berücksichtigen, in denen er gelebt hat. Die jüdischen Gemeinden im christlichen Europa sehen sich seit der Krise des Jahres 1000 immer stärkerem äußeren Druck ausgesetzt. Besonders seit der Zerstörung des Heiligen Grabes in Jerusalem im Jahre 1009 durch den Fatimiden Kalifen Al-Hakim, als dessen Bundesgenossen die Juden vielfach galten, brachen immer wieder Verfolgungen über sie herein. Dazu kamen Berufsverbote, da es ihnen nicht erlaubt war, den Gilden anzugehören, und immer mehr war es ihnen auch unmöglich, Land zu besitzen. So blieben die Juden beschränkt auf jene Berufe, die ihnen die christliche Gesellschaft zuwies, nämlich als Geldverleiher oder Steuereintreiber. Das war zwar einträglich, aber dadurch wurden sie nicht gerade beliebter. Kulturell war es ein goldenes Zeitalter großer Gelehrter. Vor allem die schon besagte Schule des Rabbi Gershom ben Yehuda in Mainz und Worms, welche Rashi besuchte, hatte die Rechtsprechung vereinheitlicht und auch die religiöse Praxis im Rheinland, in Lothringen und in der Champagne. Sie bot ein hohes Niveau, war jedoch beschränkt auf eine wohlhabende Elite. Nur wenige konnten sich jahrelange Studien und vor allem die kostbaren Handschriften leisten. Die große Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und Frankreich wurde ihrer eigenen Kultur und ihrem geistlichen Erbe immer mehr entfremdet. Rashi gelingt die Vulgarisierung im besten Sinn des Wortes, ohne die die heiligen Bücher versiegelte Bücher geblieben wären, mit seiner Schule und seinen Kommentaren. Diese verstehen sich als pädagogische Werkzeuge, welche die Bibel und den Talmud nicht ersetzen wollen, sondern durch kurze, eingefügte Erklärungen dem Leser erschließen. Rashi verzichtet auf eine Demonstration seiner Gelehrsamkeit und beschränkt sich auf das notwendige Minimum zum Verständnis der Texte. Ihm geht es um den einfachen Wortsinn, den Peshat, und die schwierigeren Erklärungen, die Allegorie und jene Deutungen, die nur mit Hilfe bestimmter Regeln verständlich sind, den Midrasch, setzt er nur dort ein, wo sie hilfreich für das Verständnis des Textes erscheinen. Zu diesem notwendigen Minimum gehört jedoch für ihn die Originalsprache. Er möchte nicht mehr wie seine Vorgänger das Werk in Übersetzung erklären. Das Hebräische war schon lange nicht mehr Umgangssprache der jüdischen Gemeinden, blieb jedoch Fundament ihrer kulturellen Identität und ihres Gottesdienstes. So schreibt Rashi auf Hebräisch, gibt jedoch bei Bedarf auch Erklärungen in Altfranzösisch. Sein Ziel bleibt aber das Eintauchen des Lesers oder Hörers in die Welt des Textes, die Welt der Tora und des Talmud. Hören wir dazu ein Lied von Shlomo Karlebach, Lulai Toratcha, ein Vers aus Psalm 119. Wäre nicht dein Gesetz meine Freude, ich wäre zugrunde gegangen in meinem Elend. Falls Sie eine Bibel zur Hand haben, wäre es gut, jetzt für den nächsten Beitrag Exodus Kapitel 18 aufzuschlagen. Wir werden jetzt anhand von Rashis Kommentar zu einigen Versen von Kapitel 18 des Buches Exodus ein wenig näher beleuchten, wie Rabbi Shlomo die Bibel kommentiert, was ihm wichtig erscheint und auf welche Quellen er sich stützt. Der Abschnitt heißt nach dem Schwiegervater des Mose Jitro, und es ist jener Abschnitt, der heute in den Synagogen in der ganzen Welt verlesen und kommentiert wird. Beginnen wir mit Vers 1. Jitro, der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose, hörte, was Gott alles an Mose und seinem Volk Israel getan und wie der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Rashi vermerkt zunächst, dass Jitro an mehreren anderen Stellen der Bibel unter anderem Namen vorkommt. Einige dieser Namen, 7 sind es insgesamt, erklärt Rashi, auch den Namen Jitro selbst, der so viel wie Vermehrer heißt, da Jitro durch einen klugen Rat an Mose die Tora vermehren wird. 7-mal wird Jitro der Schwiegervater des Mose genannt. Dies streicht die Bedeutung des Schwiegersohnes hervor. Mose, der sich in der Zeit seines Exils in Midian wohl selbst öfters Schwiegersohn des Jitro nannte. Hier aber ist er selbst die Hauptperson. Jitro, der Schwiegervater des Mose, nahm also Zippora mit sich, die Frau des Mose und dessen beiden Söhne. Mose hatte sie wieder zurückgeschickt. Stopp, sagt Rashi. Warum und wann hatte denn Mose seine Frau und seine beiden Söhne wieder zurückgeschickt? Hier schaut er in der Mechilta nach, einem Kommentar aus dem 2. Jahrhundert, in dem berichtet wird, dass Mose, als er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen wieder nach Ägypten kommt und mit seinem Bruder Aaron zusammentrifft, von diesem gewarnt wird. Aaron sagt, du weißt doch, dass Pharao die männlichen Kinder der Israeliten im Nil ertränken lässt. Du willst ihm doch nicht weitere Opfer zuführen. Daraufhin also schickt Mose seine Frau und seine beiden Söhne zurück nach Midian. Im Vers 5 setzt die Erzählung wieder ein und berichtet, dass Jitro mit Zippora und ihren beiden Söhnen also in die Wüste kommt. Dies scheint eine überflüssige Ortsangabe zu sein, denn wir wissen schon seit einigen Kapiteln, dass Israel in der Wüste sich befindet. Die Erwähnung der Wüste dient jedoch dem Lob Jitros, der als alter Mann Komfort und Sicherheit seines Zuhause hinter sich gelassen hatte, um dem Ruf Gottes zu folgen. Sein Herz also ist offen. Und so hören wir im Vers 8, Mose erzählt seinem Schwiegervater in allen Einzelheiten, was Gott für sie getan hatte, eben um sein Herz zur Tora zu führen. Und es wird langsam deutlich, dass der Bericht eine Art von Liturgie darstellt. Wir sind also im Wortgottesdienst, im Bericht von Gottes Großtaten, und dieser mündet in Vers 10 in den Lobpreis. Jitro sagte, gepriesen sei der Herr, der euch aus der Hand der Ägypter und des Pharao gerettet hat. Und es geht weiter mit seinem Glaubensbekenntnis. Jetzt weiß ich, der Herr ist größer als alle Götter. Nun, woher weiß Jitro das, dass der Gott Israels größer ist als alle Götter? Rashi erwähnt kurz, dass er als Götzendiener eben alle anderen Götter der Welt ausprobiert hatte und daher Bescheid weiß. Dann geht der Vers weiter mit einem Halbsatz, der in unseren Übersetzungen ein wenig geglättet wurde. Denn die Sache, mit der sie an den Israeliten hochmütig gehandelt hatten. Rashi vollendet den Satz. Eben jene Sache, mit der sie hochmütig an ihnen handelten, nämlich das Wasser. Damit wurden sie gestraft. Nach Lobpreis und Glaubensbekenntnis bringt Jitro ein Opfer. Und Rashi erklärt, um welche Art von Opfer es sich handelt. Und dieses Opfer führt dann zum Opfermahl. Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit dem Schwiegervater des Mose vor dem Angesicht Gottes ein Mahl zu halten. Doch halt, wo war denn Mose geblieben? Rashi weiß es, Mose stand und bediente. Denn wer mit Torah-Gelehrten Mahl hält, ist, als genieße er vom Antlitz der göttlichen Majestät. Und so ist auch Mose, der Führer Israels, sich nicht zu schade, seinen Schwiegervater zu bedienen. Am folgenden Morgen, beziehungsweise am anderen Tag wörtlich, geht es in Vers 13 mit dem guten Rat Jitros weiter, und Rashi weist nach, dass dieser andere Tag nach dem Bundesschluss am Sinai, nach der Sache mit dem goldenen Kalb und nach dem darauf folgenden Versöhnungstag liegen muss. Wie könnte andernfalls Mose seinem Schwiegervater antworten: Ich teile ihnen, den Israeliten, die Gesetze und Weisungen Gottes mit. Offenbar war Jethro also bei diesem Bundesschluss dabei, als Repräsentant aller Nationen, die einmal Nutznießer dieses Bundes Gottes mit seinem Volk sein werden. Hören wir dazu wieder eine Komposition von Rabbi Shlomo Carlebach mit einem Text aus der zusätzlichen Liturgie zum Versöhnungstag. Vayeatayu kol leovdecha. Und alle werden kommen, um dir zu dienen. Und sie werden deinen herrlichen Namen preisen und deine Gerechtigkeit in fernen Ländern verkünden. Und Nationen, die dich nicht kannten, werden dich suchen. Rashis Behandlung des edlen Heiden Jitro im Buch Exodus bringt uns zum Thema seiner Beziehungen zu Christen. Als Rabbiner, als Lehrer und als Winzer hatte er wohl einige nachbarschaftliche Kontakte mit Christen, und auch Handelsbeziehungen dürften für ihn eine Rolle gespielt haben. In diesem Zusammenhang ist eine Antwort Rashis auf eine Anfrage erwähnenswert, ob Christen als Götzendiener zu betrachten seien. Rashi verneint das, und diese Antwort hatte weitreichende Konsequenzen für den Weinhandel. Da der Wein im Altertum für Trankopfer an die Götter verwendet wurde, war es Juden streng verboten, mit Polytheisten Wein zu handeln. Vor allem aber ist Rashi Repräsentant einer bedrohten Minderheit gegenüber der christlichen Mehrheitsgesellschaft, die die Staatsmacht und mehr oder weniger auch das religiöse Monopol in Europa innehatte. Es ist nicht bekannt, ob er an den damals in Mode kommenden öffentlichen Disputationen zwischen jüdischen und christlichen Gelehrten teilgenommen hat. Wahrscheinlich hat er mit seinen christlichen Schülern im geschützten Raum seiner Schule über heikle Themen und Stellen diskutiert. Aber vor allem geht es ihm um die innere Festigung seiner Herde, seiner eigenen Gemeinde, jener Kleinen, die er im Glauben stärken möchte und denen er Antworten auf wesentliche Fragen, drängende Fragen geben muss. Warum die Verfolgungen? Hat Gott uns verworfen? Wann kommt der Messias? Wann die Erlösung? Und wie können wir gegen die christliche Bibelauslegung argumentieren? Öfters findet man in Rashis Kommentaren den Hinweis, dies sei als Antwort für die Abweichler zu verstehen. Abweichler, Heretiker, Andersdenkende sind schon im Talmud vorkommende Bezeichnungen für Judenchristen. Jeder wusste, dass damals Christen ganz allgemein damit bezeichnet werden konnten, aber auch eine strenge Zensur konnte das nicht schlüssig nachweisen. In Raschis Werken findet man nicht weniger als 16 verschiedene Umschreibungen für die Christen, eben um der Zensur zu entgehen. Aber keine beißende Polemik. Raschi beschränkt sich, falsche Darstellungen des Judentums in christlicher Exegese zu korrigieren und die Fortdauer des Bundes zwischen Gott und Israel zu betonen. Die Tora ist für ihn natürlich nicht ein altes Testament, sondern ewige Weisung Gottes für sein Volk und Zeichen von dessen Erwählung, welche auch im Exil nicht fortgenommen ist. Die typologische Auslegung der Schrift auf Christus hin, die seit dem Neuen Testament bei den Kirchenvätern und auch im Mittelalter gang und gäbe war, wird von ihm nicht ausdrücklich zurückgewiesen oder widerlegt, wie es dann seine Schüler Josef Karra, Josef Becher Schor oder David Kimchi tun werden. Aber regelmäßig ersetzt er christologische Auslegungen durch historische Erklärungen. So zum Beispiel beim Psalm 22, den er auf Esther hindeutet. Oder Psalm 110, mehrmals im Neuen Testament auf Christus hin ausgelegt, spricht für ihn von Abraham. Psalm 21, dort schlägt Rashi selbst gegen die messianische Interpretation früherer jüdischer Kommentare eine Erklärung auf David hin vor. Andererseits scheut er sich nicht, ihm richtig erscheinende Schrifterklärungen von Christen ausdrücklich gut zu heißen. Seine letzten Lebensjahre und auch seine letzten Werke, vor allem der Psalmenkommentar, sind überschattet von den Ereignissen rund um den ersten Kreuzzug, den Massakern an den jüdischen Gemeinden 1096, insbesondere auch im Rheinland. Immer öfter spricht er vom Martyrium Israels und die Erlösung durch Gott wird immer drängender erwartet und erbetet. Hören wir dazu ein Lied aus dem Psalmen, die Vertonung von Psalm 30 von Rabbi Shlomo Carlebach. Zu dir, Herr, rief ich um Hilfe. Ich flehte meinen Herrn um Gnade an. Höre mich, Herr, sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Zu guter Letzt wollen wir in aller gebotenen Kürze von einem christlichen Schüler Raschis sprechen, der zwar ein gutes halbes Jahrhundert später lebte, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, aber gerade dadurch den anhaltenden Einfluss des Meisters aus Troyes bezeugt. Herbert von Bosham, von dem hier die Rede ist, ein gebildeter Laie, ist bekannt als Sekretär, Freund und Biograf des heiligen Thomas Becket, mit dem er auch einige Jahre ins Exil nach Frankreich ging. Dort dürfte er theologische Studien in Paris an der Schule von Saint-Victor betrieben haben und vor allem Petrus Lombardus und dessen berühmte Sentenzenkommentar kennengelernt haben. Mit Thomas Becket geht er zurück nach England, aber nach dessen Ermordung zieht er sich wieder auf den Kontinent in die Abtei Urskamp zurück. Und dort in der Abgeschiedenheit des Klosters verfasst er einen Psalmenkommentar der auf der Hebraica Veritas des heiligen Hieronymus beruht. Die Hauptquelle für diesen Kommentar ist Rashi, den er auf jeder Seite zitiert, meist anonym, zweimal aber namentlich als Literator Salomon. Und dies wesentlich ausführlicher als etwa die Kirchenväter. Eine solche Bevorzugung jüdischer Kommentatoren bedurfte natürlich gerade im 12. Jahrhundert einer Erklärung. Und so findet Herbert allerlei Entschuldigungen und Vorwände, etwa die Weisheit und Meinung unserer Väter ist ja wohl bekannt, um das Publikum vor der Geschmacklosigkeit und Gefahr jüdischer Kommentare zu warnen, will ich hier einige Beispiele bringen oder so ähnlich. Aber es ist durchaus nicht immer ablehnend, dass er Rashi zitiert, wenn er auch gerade bei den strittigen, christologisch belegten Stellen manchmal auch sehr deutlich Rashis Meinung zurückweisen muss. Nehmen wir als ein Beispiel den Psalm 21, der, wie schon erwähnt, auch in der jüdischen Tradition eine messianische Deutung erfahren hatte, von Rashi aber ausdrücklich auf König David selbst ausgelegt wurde. Rashi schreibt: Unsere Lehrer haben gelehrt, dieser Vers beziehe sich auf den Messias. Aber es ist korrekt, ihn auf David selbst auszulegen, um den Heretikern zu antworten, die sich auf diese Stelle stützen. Dies kann natürlich Herbert nicht einfach so stehen lassen und antwortet: Die modernen hebräischen Kommentatoren bezeugen, dass dieser Psalm von den alten Meistern der Synagoge messianisch gedeutet wurde, wie es bis heute in der Kirche geschieht. Sie selbst jedoch, da sie Christus ablehnen und streiten wollen, versuchen, ihn auf David zu beziehen. Meistens übernimmt Herbert jedoch gerne, was sein Literator Rashi zum biblischen Text zu sagen hat. Und dies so häufig, dass er, wie gesagt, dafür Entschuldigungen vorbringen muss. Er kann allerdings auch eine Erklärung Rashis verwenden, um etwa einen christologischen Punkt anzubringen. So etwa am Beginn des Psalters, Psalm 1, selig der Mann, der nicht den Weg des Sünders geht, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Rashi bemerkt, dass rein grammatikalisch seine Weisung sich sowohl auf Gott beziehen kann, als auch auf jenen Mann, der als Schüler sich die Weisung des Herrn zu eigen gemacht hat. Dies zitiert Herbert gerne und geht dann weiter und sagt: So ein seliger Mann war eben unser König, der Messias, Christus, der eben nicht nur ein Mann war, sondern der Gesetzgeber selber. Möge dieser Gesetzgeber, der selbst das ewige Wort des Vaters ist, Jesus Christus, unser aller Herzen erleuchten, damit wir ihn erkennen und durch ihn zum einen Gott der Juden und der Heiden kommen. Dazu hören wir einen letzten Beitrag von Rabbi Shlomo Carlebach, die Vertonung des vorletzten Verses aus dem Buch der Klagelieder. Hashiveinu. Kehre uns, Herr, dir zu, dann können wir uns zu dir bekehren. Erneuere unsere Tage, damit sie werden wie früher. Sie hörten die Sendung Rashi, ein Rabbi unter Christen. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen von Radio Horeb Pater Johannes Kornelis.